Ich habe früher oft gedacht, dass Gene wie feste Baupläne sind, also ein Gen, ein Protein, fertig. Aber in Wahrheit ist es deutlich komplexer und unser Erbgut ist eher wie ein agiler Bauplan mit versteckten Schaltern und flexiblen Modulen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Exons und die Introns. Heute schauen wir gemeinsam mit Professor Dr. Jörn Walter, warum scheinbar nutzlose Bereiche das Sagen haben und wie aus nur einem einzigen Gen gleich mehrere Proteinvarianten entstehen können. Jörn, lass uns von vorne anfangen. Was sind Exons und Introns?
Das sind Abschnitte innerhalb eines Gens, die unterschiedliche Funktionen haben für die spätere Nutzung dieses Genproduktes, das wir daraus bekommen aus einem Gen. Exons sind die Bereiche, die für das Genprodukt kodieren, und Introns sind sozusagen dazwischenliegende Bereiche, die aus dem Gen rausgeschnitten werden müssen, damit ein funktionsfähiges Genprodukt entsteht.
Was ist zum Beispiel ein Genprodukt?
Es könnte ein Eiweiß sein, das heißt also ein Protein, sagen wir, biochemisch. Und dieses Eiweiß wiederum hat dann eine bestimmte Funktion. Das könnte ein Enzym sein, es kann aber auch ein Strukturgeber sein innerhalb der Zelle. Es kann alles Mögliche sein.
Und die Introns, die liegen zwischen den Exons, hast du gesagt, ne?
Genau. Und die sind genau angeordnet zueinander so, dass immer die Introns exakt rausgeschnitten werden und dann quasi das vor dem Intron kommende Exon mit dem nach dem Intron kommenden Exon miteinander verknüpft werden und das Intron dann rausgeschnitten wird. Dieses Rausschneiden erfolgt aber nicht auf der DNA-Ebene, sondern auf der DNA-Ebene in unserer Erbsubstanz bleibt diese Struktur immer erhalten. Es funktioniert auf der Ebene der RNA, das heißt also, das Gen wird erstmal als eine RNA abgeschrieben. Und auf der Ebene der RNA werden dann diese Introns rausgeschnitten. Und diesen Vorgang nennt man Splicen.
Ist das auch eine Schutzfunktion wahrscheinlich, oder? Dass nicht die DNA direkt geschnitten wird, sondern erst die RNA?
Ja, das ist eine Schutzfunktion. Aber es ist natürlich auch so, dass der universelle Träger von der Erbinformation, die DNA, immer an sich unangetastet bleiben sollte, was die Informationen angeht. Und alles, was als Gen abgelesen wird, quasi nur als eine RNA genutzt wird.
Du hast ja gerade den Begriff Spleißen erwähnt. Wie funktioniert das denn genau?
Also die Exons von einem Gen werden zusammengefügt. Das können manchmal 6, das können 8, das können 20, das können auch bis zu 30 verschiedene Exons sein bei ganz, ganz langen Genen. Aber meistens sind es so 8 bis 10 Exons, die zusammengefügt werden. Und die kodieren jeweils für bestimmte Abschnitte, die später in den Proteinen erscheinen werden. Und die müssen sinnvoll miteinander verknüpft werden und diesen Vorgang nennt man ja das Spleißen. Spleißen bedeutet dabei, dass die Introns nacheinander rausgeschnitten werden und das ist auch eine wesentliche Information, die die Introns mitbringen, dass sie nämlich quasi die Richtung vorgeben, von wo nach wo rausgeschnitten wird. Genau diese Richtung des Ablesens bestimmt die Richtung des Spleißens. Es fängt also am Anfang an, erstes Exon. Das erste Exon wird aufs zweite Exon dran gespleist und das erste Intron wird rausgeschnitten. Dann wird das zweite Exon auf das dritte Exon drauf gespleist und das zweite Intron wird rausgeschnitten. Und so weiter und so weiter. Das ist die normale Regel. Jetzt gibt es aber auch Ausnahmen von dieser Regel und diese Ausnahmen besagen, dass manchmal Introns dafür sorgen, dass von dem ersten Exon zum vierten Exon zum Beispiel gespliced wird und Exons 2 und 3 fliegen raus. Und dann wird aus einem ursprünglichen Genprodukt, was 1, 2, 3, 4 Exons hat, 1, 2. Und das wird dann verkürzt, wird dann kürzer, wird kleiner und das Protein, das Genprodukt hat möglicherweise eine andere Funktion.
Wie klein oder wie groß, beziehungsweise wie kurz oder wie lang kann so ein Exon eigentlich werden?
Also die Exons sind alle relativ klein. Die sind kurz, paar hundert Basenabschnitte. Die Introns können extrem variieren. Die können kurze Introns sein. Es können aber auch extrem riesige Introns sein. Also es gibt Gene, die sind als Genprodukt am Schluss 3000 Basen lang, wenn alles fertig gespliced ist. Aber die sind in ihrer ursprünglichen Form 1 Million Basen lang. Das heißt also nahezu 99,99% wird rausgeschnitten und sind Introns, die rausgeschnitten werden.
Warum hat die Evolution überhaupt so ein komplexes System erfunden, wenn am Ende dann 99,9% manchmal rausfliegen? Was hat das für einen Vorteil?
Ja, man kann aus einem Gen verschiedene Varianten kreieren. Und im Lauf der Evolution hat sich das als einen Selektionsvorteil herausgestellt. Das heißt also, die unterschiedlichen Varianten, die ich schaffen kann, indem ich Exons rauslasse oder Exons anders miteinander kombiniere, führt dazu, dass ich dann unterschiedliche Genprodukte habe von dem gleichen Gen.
Ist das denn ein sehr individueller Prozess? Also läuft das bei jedem Menschen anders ab oder gibt es da Überschneidungen?
Nein, das ist sehr geregelt. Und es gibt für diesen geregelten Prozess auch eine ganze extra, ja, wie soll man sagen, Werkzeuge dafür, die Evolution erfunden hat. Das sind die sogenannten Spliceosomen. Das sind riesige Protein- und RNA-Konglomerate, in die quasi diese RNA reingefädelt wird und auf denen dann die Exons miteinander richtig verknüpft werden. Und das passiert für manche Gene auch auf eine ganz spezielle Art und Weise. Also ein Gen, das im Gehirn, sagen wir mal, und in einer Muskelzelle angeschaltet ist, kann auf unterschiedliche Art und Weise im Gehirn und im Muskel gespliced werden.
Also kommt es eher auf die Zelle an, aber du und ich zum Beispiel haben in einer Muskelzelle oder in einer Gehirnzelle die ähnlichen Anweisungen der Introns, wann gespliced werden soll.
Eigentlich ist das so gedacht. Jetzt haben wir natürlich mit den Introns, das klingt immer so, als ob das nur ja so eine Art Zwischen-DNA ist, die rausgeschnitten werden oder RNA, die Information, die rausgeschnitten werden muss. Aber das Intron selbst bringt Informationen mit. Und zwar, wo exakt geschnitten wird und wie exakt zusammengeführt wird. Es ist ganz selten, dass ein Fehler passiert ist, die verkehrt rum sind, sondern die sind immer in einer Reihenfolge. Und die Reihenfolge kann verändert sein. Das heißt also, was dann am Schluss rauskommt, ist ein fehlerhaftes, ein verkürztes Protein. Und das wird in der Regel ganz schnell abgebaut in der Zelle. Und das Spliceosom sorgt eigentlich dafür, dass diese Fehler so minimal wie möglich sind. Was passieren kann bei dem einzelnen Menschen, es kann in diesem Intron zu einem Basenaustausch, zu einer Veränderung kommen, einer Mutation. Und die führt dazu, dass dieses Exon-Exon-Verknüpfen nicht mehr richtig funktioniert. Also auf der DNA-Ebene sitzt quasi in dem Exon oder in dem Intron an der Stelle, wo erkannt wird, was ist ein Exon-Intron, dass an diesen Grenzabschnitten Veränderungen stattgefunden haben, die das nicht mehr als Grenze erkennen lassen. Und das kann zu Krankheiten führen. Zum Beispiel diese spinale Muskelatrophie, SMA, gibt aber eine ganze Reihe von anderen Erkrankungen, die auch dazu führen. Und man geht auch davon aus, dass möglicherweise altersabhängig Splice-Veränderungen stattfinden, die halt auch immer mehr zu Müll führen, den wir immer schlechter abbauen können und was auch zur Alterung der Zellen beiträgt.
Kann man diese Erkrankung eigentlich auch behandeln? Also gibt es Möglichkeiten, direkt Splice-Fehler zum Beispiel auszugleichen?
Also es gibt verschiedene Ansätze, um Splice-Fehler auszugleichen. Einer wäre ein direkter gentherapeutischer Ansatz an der DNA, um den Fehler herauszunehmen und die DNA in ihrer Integrität wiederherzustellen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, in den Splice-Vorgang einzugreifen und Moleküle dem Körper zu geben, die quasi den Splice-Vorgang dann in einer ordentlichen und gerichteten Art und Weise ermöglichen. Das können entweder kleine RNAs sein, das können aber auch bestimmte Moleküle sein, die das Spliceosom selber mit beeinflussen.
Mal kritisch gefragt, du hast ja gesagt, dass nur ein sehr kleiner Teil kodierend ist. Was macht eigentlich der ganze Rest?
Also wir reden davon, dass wir, sagen wir mal, 2, maximal 5% des Genoms kodierend haben, also wo Gene sitzen. Diese Gene teilen sich wiederum auf in Exons und Introns. Ein Gen fängt mit dem ersten Exon an, hört mit dem letzten Exon auf und dazwischen sitzen Introns. Und die können riesig groß sein, wie ich eben schon gesagt habe. Das heißt, also letztendlich hat man dazwischen ganz viel DNA, die als biologisches Produkt später gar nicht mehr auftaucht, die quasi weggeschnitten wird. Und man hat mal gedacht, das ist halt so ein Füllsel der Evolution, dass diese Introns mal entstanden sind, möglicherweise auch ein bisschen im Zusammenhang mit viralen Elementen in unserem Genom, die sich ausbreiten und die dafür immer mehr durcheinander gesorgt haben. Und dann hat sich das Ganze angepasst im Laufe der Evolution. Zu was es geführt hat, ist, dass Gene manchmal richtig aufgebläht sind. Es gibt Gene, die sind 3.000 bis 5.000 Basen lang, wenn sie fertig sind. Wenn sie primär abgeschrieben werden als Gen, sind sie bis zu 1 Million lang. Das heißt also 99% werden rausgeschnitten. Und man fragt sich, wozu ist das Ganze dann gut? Wozu brauche ich diese Introns dazwischen? Also einmal brauche ich sie, damit ordentlich gespliced wird und das alternativ gespliced werden kann, aus einem Genprodukt verschiedene Genprodukte zu machen. Zum Zweiten hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die Introns selber offensichtlich auf der DNA-Ebene eine Funktion ausüben, nämlich sie tragen zur Regulation des Gens selber bei. Und Regulation des Gens heißt, wie häufig wird ein Gen überhaupt abgelesen und in eine RNA umgeschrieben. Und da gibt es ganz, ganz viele Steuerelemente, die offensichtlich genau in diesen Introns drin sitzen, sozusagen zu dem Gen dazugehören. Wir sind noch nicht so weit, dass wir die wirklich verstanden haben, aber wir sehen, dass das wirklich ein genereller Mechanismus zu sein scheint, um Gene mit zu regulieren und zu steuern mit vielfältigen Elementen dazwischen. Das Zweite, wozu Introns auch noch mit beitragen, dass quasi das Gen abgelesen wird und während es abgelesen wird, wird schon gespliced. Und die Introns bestimmen sozusagen dann beides, wie effizient wird gespliced und wie schnell wird abgelesen und wie effizient wird abgelesen. Und damit haben die Introns auch noch so eine regulierende Funktion beim Ablesen selber. Es scheint so zu sein, dass in den Introns auch manchmal kryptische Elemente drin sitzen, die dazu führen, dass anstatt, dass ich am Schluss eine RNA rauskriege, die einen Anfang hat und ein Ende hat, dass ich eine RNA rauskriege, die irgendwie wie ein Kreis ist. Also die Exons werden so und Introns werden so miteinander verknüpft, dass es quasi einen Zirkelschluss von der RNA gibt. Und diese ringförmigen RNAs hat man lange überhaupt nicht gesehen, weil man sie nicht wusste, wie man sie entdecken kann. Jetzt hat man sie entdeckt, vor 10 Jahren ungefähr. Und man sieht, dass diese ringförmigen RNAs eine wichtige Rolle spielen bei der Regulation von bestimmten Prozessen in der Zelle.
Du hast ja vorhin gesagt, dass zum Beispiel auch durch Viren ausgelöst ist, dass es immer mehr aufgebläht wird. Das heißt, man geht davon aus, im Urzustand waren der Anteil der Introns war deutlich kleiner als heute. Denkst du, dass es sich immer weiter aufblähen wird?
Ist schwierig zu sagen. Also wo geht die Evolution hin, ist eine schwierige Frage. Wenn man es aber zum Beispiel zwischen verwandten Spezies vergleicht, dann sind die Gengrößen eigentlich immer relativ konstant. Das heißt, ein Gen, was sehr groß ist in der Maus, ist auch sehr groß im Menschen. Und es ist nicht so, dass wir von der Maus zum Menschen jetzt plötzlich ein größeres Gen bekommen. Was wir bekommen, ist ein bisschen mehr an Regulationsspielraum und vielleicht ein paar Extragene, die wir vorher nicht gefunden haben oder die neu sind. Im Lauf der Evolution hat sich herausgestellt, dass ein zu großes Genom halt Probleme mit sich bringt. Stabilität und das Vererben von DNA wird auch schwieriger. Auf der anderen Seite hat es evolutionär den Vorteil, dass durch die Vergrößerung mehr Spielmaterial existiert für die Evolution und Möglichkeiten, neue Genvarianten zu schaffen.
Ich fasse mal zusammen. Gene sind weit mehr als starre Baupläne. Sie bestehen aus den kodierenden Exons und erstmal scheinbar nutzlosen Introns, die dann aber beim genaueren Hinsehen sehr flexible Werkzeuge sind. Und durch alternatives Spleißen kann unser Körper aus einem einzigen Gen ganz verschiedene Proteine erzeugen, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Also eine Art molekulares Baukastensystem, das Platz spart, energieeffizient nutzt und für Vielfalt sorgt. Selbst wenn wir nur 1% unserer DNA kodieren, steckt in den restlichen 99% jede Menge Regulation, Steuerung und versteckte Intelligenz. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Buchstaben J. Da ist Julia zu Gast und sie spricht darüber, ob große Teile unseres Erbguts eigentlich total nutzlos sind.